Köln, was geht? Unser heutiger Gast begann seine Fußballkarriere bei Vereinen wie dem SV Villingen-Chorweiler oder dem SCB Preußen Köln und stand nur wenige Jahre später in der Champions League auf dem Rasen. Er macht Liegestützen ohne Hände und ist heute Cheftrainer in der Baller League. Mein Name ist Kati, neben mir sitzt Julius.
Hi.
Und ich spreche natürlich über keinen geringeren als Hans Sapai. Herzlich willkommen.
Hallo, danke schön.
Schön, dass du da bist.
Was für ein Intro.
Schön, dass du da bist.
Ich habe es gerade im Intro gesagt. SV Villingen-Chorweiler, CFB Fort Niel, SCB Preußen Köln und Winfried Mülheim Köln. Ich glaube, keine dieser Vereine gibt es heute noch, oder hast
Doch,
du da schon von mir gehört?
Fort Niel gibt es noch.
Ja?
Ja. Die anderen, also ich glaube, Villingen-Chorweiler könnte es auch noch geben.
Villingen-Chorweiler gibt es noch, ja. Fort Niel gibt es.
Spielt noch ganz gut.
Und Preußen, damals, als ich da gespielt habe, hieß es noch Viktoria Köln.
Ah, die haben sich aber zusammengetan.
Damals ganz genau, danach war es Preußen und jetzt ist es wieder Viktoria Köln.
Ah, okay, ich verstehe.
Hast du da noch Kontakte zu?
Ja, auf jeden Fall. Ich war bei Villingen, habe ich gespielt, als ich 6 war.
Krass. So, ne?
Und natürlich gibt es immer noch irgendwie Leute, die mich kennen. Ich natürlich, die jetzt nicht kenne. Ich weiß dann ungefähr nur so, ja, okay.
Kann schon mal gesehen.
Ja. Fort Niel, da war ich jetzt auch länger nicht. Da kenne ich aber auch den einen oder anderen von früher damals. Damals habe ich da gespielt, wo ich so 10, 11, 12 war. Viktoria Köln, habe ich so die größte Verbundenheit. Da kenne ich Franz Wunderlich. Der ist da im Vorstand bei Viktoria Köln. Und da war ich auch letztens jetzt beim Spiel Viktoria Köln gegen 1. FC Köln, Saisoneröffnung.
Spielen auch 3. Liga.
Ja, ganz genau. Und da habe ich die größte Verbundenheit und da gucke ich immer gerne hin, was sie machen. Und da habe ich in der B- und A-Jugend gespielt. So die Zeit, wo man dann am Ende guckt, wo geht's dann hin nach der Jugend, nach dem Jugendbereich. Und deswegen, wenn ich dann da hingehe und das so sehe, früher war der Ascheplatz, da ist jetzt Kunstrasenplatz, das sieht alles viel besser aus. Vorher war so eine Baracke da und so. Ich sage, okay, die haben sich gut entwickelt. Okay, musst du auch heutzutage, weil wenn du so einen Ascheplatz hast, kommt kein Kind mehr, ne?
Ja.
Und
krass.
Deswegen haben das schon gut gemacht.
Wie kam dein Schritt zum Fußball? Warum hast du dich für den Fußball entschieden?
Ach, so wie jeder Junge. Du gehst raus und dann ist ein Ball und die Jungs spielen einfach Fußball und das hat dann irgendwie Spaß gemacht, hinter dem Ball herzulaufen und den Ball den anderen zu klauen und ein Tor zu schießen. Ich glaube, so fängt jeder an. So. Und ich bin in Köln-Chorweiler groß geworden. Da waren eben viele Kinder draußen und da haben wir eigentlich alles gespielt. Fußball, mit den Mädels gespielt, Seilspringen, alles Mögliche. Und dann in meiner Kindheit habe ich auch Tennis gespielt und Handball gespielt. Hockey gespielt. Ich habe alles wirklich ausprobiert, aber am Ende des Tages draußen auf der Straße hast du immer Fußball gespielt, konntest kein Hockey spielen, konntest kein Handball spielen. Und dann musst du dich irgendwann entscheiden und dann bist du natürlich, der größte Teil hat dann Fußball weitergespielt. Dann habe ich wirklich Fußball dann gespielt, aber ich war auch gut in Hockey und Handball und daran hat es nur gescheitert, dass das so weit weg war. Die Vereine so weit weg war. Und dann musst du da anreisen und da meine Eltern selber gearbeitet hat und da hast du gar keine Chance gehabt. Und das finde ich auch heute immer so schade, dass viele einfach zum Fußball kommen, weil es eben einfacher ist. Du kannst einen Ball und dann spielst du draußen. Und dann
10-mal mehr Vereine.
Ganz genau. Und dann viele kommen ja gar nicht zum Hockey zum Beispiel oder zum Handball. Und da finde ich einfach schade, dass sie das nicht so in der Schule noch mehr anbieten, diese anderen Sportarten, dass die Leute so damit in Berührung kommen, die Kinder besonders.
Wann hast du dann gemerkt, dass du vielleicht ein bisschen besser bist als die anderen?
Gemerkt. Merken tut man es ja irgendwie schon auch als Kind, so, dass man gut ist. Damals durfte man ja schon wählen, ne? Dann hat man so gewählt und dann, wenn du so als Erster gewählt wirst, dann weißt du, okay, so schlecht kannst du nicht sein. Aber da geht es noch nicht so weit, okay, ob du Profi wirst oder so, dann geht es einfach so, okay, wird die bessere Mannschaft, um zu gewinnen. Und ich habe ja auch nicht so diesen klassischen Weg gemacht. Ich war immer im besten Verein in der Jugend und dann war es klar, dass ich Profi werde. Eher nicht. Ich war gut, aber jetzt nicht so gut, dass man sagt, ich muss unbedingt den Weg einschlagen, den ich getan habe.
Das war auch vor Leistungszentren und allem Möglichen quasi.
Ja, ganz genau. Damals gab es keine Leistungszentren. Damals gab es auch keine Jugendbundesliga.
Mhm.
Damals hieß das Verbandsliga. Da in unserer Klasse Staffel war dann bei Leverkusen, 1. FC Köln, Alemannia Aachen, Viktoria Köln, Höhenhaus. Das waren so die Mannschaften. So. Und dann, wenn die Mannschaft, die da Meister geworden ist, die ist dann weitergezogen und hat um die deutsche Meisterschaft gespielt.
Mhm.
Wir hatten damals noch nicht das Vergnügen, dann gegen Dortmund, Schalke und all die zu spielen. Aber das hat schon gereicht, wenn du gegen Köln oder Leverkusen damals gespielt hast. Das war schon ein Highlight.
Düren hat ja jetzt gerade gegen Bayern gespielt und irgendwie 1-1 das gesehen. Ja.
Ich weiß auch nicht, wie das passiert.
Ja, ich
habe mich gefragt, ob Bayern mit der A-Jugend gekommen ist.
Ich habe aber auch gesehen, dass Nürnberg gegen Juve 3-0 gewonnen hat.
Gut, ja.
Düren spielt Regionalliga und Bayern ist erste Bundesliga. Und Düren
Champions League Halbfinale.
Genau, und Düren hat einen Tag vorher noch ein Meisterschaftsspiel gehabt. Dann kommt so ein 1-1, ist schon komisch.
Und dann noch ein Mittelfußbruch, glaube ich, bei Bayern. Also hat sich gelohnt, die ganze Reise.
Ja, der Ito hat Mittelfußbruch gehabt, ja. Neuer Spieler, direkt verletzt.
Ja, genau. Schade. Ja. Aber dann hast du nicht den klassischen Weg gewählt, sondern wer hat dich entdeckt? Wie ist das passiert?
Entdeckt. Ich war dann bei, ich muss erzählen, ich habe dann nicht direkt mit 17, 18 irgendwo im Profibereich gelandet, sondern damals bei Winfriedia Mülheim. Wieder auch auf dem Aschenplatz und da habe ich mich versucht so durchzuschlagen, aber habe gleichzeitig nebenbei Abi gemacht, habe dann eine Ausbildung als Anlagenmechaniker bei Bayer gemacht und dann bin ich zu Fortuna Köln gewechselt in den Amateurbereich, die haben damals Landesliga gespielt und da habe ich aber die Möglichkeit gehabt, eben bei den Profis ab und zu trainieren und da hat mich dann am Ende des Tages, hat mich dort Toni Schumacher entdeckt und der hat mir dann die Chance gegeben, bei der Mannschaft dabei zu sein und damals musste ich mich dann entscheiden, okay, ich versuche da Profi zu werden und dann muss ich die Ausbildung abbrechen oder ich mache die Ausbildung weiter und wenn man das so hört, dann denkt man immer ganz einfach, ja, ist doch klar, die Entscheidung war ganz klar. So klar war sie nicht, weil ich war schon ab 1,5 Jahre schon in der Ausbildung, war ich schon dran und das war so, ja klar will ich Profi werden, aber du hast jetzt 1,5 Jahre gemacht, du weißt ja auch nicht, schaffe ich den Weg als Profi? Wenn du den dann nicht schaffst, dann hast du diese 1,5 Jahre verloren, kriege ich das irgendwie hin, vielleicht das parallel noch, die Ausbildung zu Ende zu machen. Habe ich auch versucht, halbes Jahr, aber hat nicht geklappt. Ich hatte so viel Training, musste nur unterwegs, ich bin zur Ausbildung immer hingefahren. Ich war eigentlich nur präsent, habe nichts gemacht und dann hast du gemerkt, das geht immer so bergab. Noten der Schule waren noch okay, aber nicht mehr so, wie es von Anfang an war. Und deswegen, dann habe ich mich entschieden, okay, mache jetzt, konzentriere mich 100% auf Fußball und ich habe dann aber auch von Tag 1 habe ich jedes Spiel gespielt. Man muss also sagen, ich bin zweite Bundesliga gespielt, ich habe aber vorher Landesliga gespielt. Da sind irgendwie drei Liegen dazwischen. Mhm. Und ich glaube, alle, die mit mir dann auch noch in der Jugend gespielt haben, die haben immer gesagt, wie kann der Hans Profi werden? Ey? Der war gut, aber der war jetzt nicht so bei uns einer, der so aufgefallen ist, der jetzt unbedingt Profi werden sollte, aber am Ende des Tages habe ich dann auch gelernt, was es heißt, Profi zu werden. Es heißt nicht nur, du musst nicht der beste Spieler sein, aber du musst der sein, der im Kopf klar ist, der Gas gibt, der weiß, okay, jetzt ist Pause, aber ich muss trotzdem weiterarbeiten, ich muss für die Mannschaft da sein, du musst im Kopf schnell sein und daran, glaube ich, scheitern viele. Ich habe, wie gesagt, ich habe mit Spielern gespielt, die waren auch besser als ich, die waren unfassbar gute Fußballer, aber die haben es dann irgendwann nicht geschafft, weil die dann eine Vorliebe zu trinken hatten, Vorliebe zu Frauen, Vorliebe zu Party.
Wenn das Leben einen einholt.
Ganz genau, und das sind so die Sachen, die dann leider passieren können.
Köln, was bedeutet das für dich? Wie hast du Köln damals wahrgenommen wie heute? Du wohnst ja immer noch hier, haben wir eben eingangs besprochen, in Rodenkirchen. Du bist nie von hier weggekommen.
Ich bin ja mit 3 Jahren nach Köln gekommen mit meinen Eltern, kurz in Nippes in der Etzelstraße gewohnt, 6 Monate. Und danach sind wir nach Chorweiler gekommen. In Chorweiler habe ich dann, bis ich 19 war, gelebt, 19, 20. Und dann bin ich kurze Zeit nach Königsdorf gezogen. Ich weiß auch
witzigerweise.
Nicht. Ich weiß auch nicht, wie ich da hingekommen bin. Aber es war schön, dass ich da gewohnt habe, weil so habe ich ein anderes Köln kennengelernt, weil meine Kindheit, Jugend bin ich in Kölner Norden groß geworden und kannte nur den Kölner Norden. So, wenn du mir gesagt hast, Rodenkirchen oder Königsdorf, ich gesagt, keine Ahnung,
ja.
Kenne ich nicht. Ich kannte Chorweiler, das alles, was da drum ist, Weiler, Pech und alles. Ja. Und die Stadt so ein bisschen, sonst gar nicht. Und Chorweiler war immer als Jugend so, oh, Hochhäuser, New York, geil. So. Aber ich wusste auch, dass die Leute draußen gesagt haben, boah, wenn du gesagt hast, du kommst aus Chorweiler.
Alle erstmal
okay,
geguckt.
Dann haben alle so ja, geguckt und gesagt, okay, wir reden nachher weiter. So, und wenn du so mit 17, 18, wenn du auch Mädels, Frauen kennengelernt hast, dann war es besser. Da haben wir selber damals nicht gesagt, wir kommen aus Korweiler, weil wir haben einen Nebenort, das heißt Seeberg. Wir haben gesagt, wir kommen aus Seeberg.
War das dann so, weil, schicker?
Ja, genau. Korweiler war so, okay, boah, die müssen assi sein oder gefährlich und so. Und so habe ich Korweiler entdeckt und dann habe ich, wie gesagt, Fortuna Köln gespielt. Von Fortuna Köln bin ich zum MSV Duisburg. Hab trotzdem dann in Königsdorf gewohnt und bin immer gependelt.
Mit denen dann zweite gespielt, ne?
Ja, genau, ja. Zweite Bundesliga. Und dann bin ich nach Wolfsburg gezogen. Also bin ich 6 Jahre weg gewesen. Und nach 6 Jahren habe ich ja den Verein gewechselt, bin ich nach Leverkusen. Mhm. Hab kurz dann in Leverkusen gewohnt und dann bin ich in die Stadt gezogen. Mittendrin, ganz kurz, aber ein halbes Jahr, habe ich... Da, wo das Noah ist.
Bergisches.
Ja, Bergisches, ganz genau, Masterstraße gewohnt, weil ich da noch keine, ich habe keine Wohnung gefunden, da habe ich da kurz, war mega, weil du bist mal runtergekommen, warst mitten in der Stadt. Ja. So, so um, aber war auch gefährlich, weil Freunde wussten, du wohnst da um 22 Uhr so, ey, ich bin da, kommst du runter? Weißt du, und du sagst so, du kannst gar nicht sagen, nein, weißt du, du bist da. Und dann musst du runterkommen, so, das war das Gefährliche. Aber das Coole war, dann bin ich dort, wenn ich dann vom Training gekommen bin, konnte ich immer viel mit dem Fahrrad durch Köln düsen, gar nicht mehr mit Auto benutzt. Dann bin ich kurze Zeit dann nach Lindenthal.
Auch gezogen. Schön.
So habe ich so ein bisschen Köln kennengelernt.
Viel kennengelernt,
genau.
Ja.
Lindenthal habe ich dann ein Jahr gewohnt, das war 2010, bevor ich zur Weltmeisterschaft gefahren bin mit Ghana. Als ich
Südafrika war
Südafrika,
das.
Genau. Dann bin ich wiedergekommen, dann habe ich mich nach Ehrenfeld. Piusstraße.
Mhm. Alle bekannten Ecken hast du einmal abgegrast.
Genau. Das war ganz schön. Auch wieder mittendrin konntest du Auto wieder mit dem Fahrrad unterwegs sein und dann hast du gemerkt, am Anfang war es so, Piusstraße, Ehrenfeld, haben alle gesagt, ja, weiß nicht, ob du da wohnen willst und dann jetzt siehst du das voll in so alle, ja, ja, alle wollen da wohnen, alle gehen da hin und so, ist schon cool. Und du hast dann ja auch super viele geile Restaurants und so. Kannst auch Bars, wo du ein bisschen Leute mit chillen kannst und so. Das habe ich dann so kennengelernt, indem ich da so gewohnt habe. Vorher, keine Ahnung, gab keinen Plan. Und dann kam irgendwann ein Kind und dann gesagt, okay, was machen wir? Und dann sind wir eigentlich raus in Kölner Süden nach Rodenkirchen. Und damals kannte ich Rodenkirchen gar nicht. Ich habe gesagt, okay, was ist denn hier? Was? Hier, das, weil Rodenkirchen ist so, die Leute, die das nicht kennen, ist so wie ein Dorf so ein bisschen. Mm. So
ein Kurort, finde
ja,
ich.
Ja, ja, wie so ein Ferienort.
Ja, genau.
Du hast so dein Ding, die machen alle ihr Ding da, super schön. Du hast Landschaft, du hast Wälder da, du kannst laufen gehen, du hast einen Rhein da.
Genau. Ja.
Und wenn du nichts mitbekommen möchtest, dann bekommst du nichts mit.
Ja.
Das ist echt super. Da hingezogen, dann Rondorf kennengelernt, da die Gegend, ganzen Kölner Süden da so. Und ja, jetzt wohne ich da und ja, bin happy.
Glaube ich dir. Hört sich gut an. Wie alt bist du jetzt?
Ich bin, ich muss überlegen, wie alt bin ich? 48 geworden. Ich hätte jetzt fast 47 gesagt, aber ich bin im Juni 48 geworden.
Kann man noch sagen, alles Gute nachträglich. Gerade so.
Monat her.
Eine Frage musst du mir beantworten. Sophie Köln, aber nie der FC Köln. Warum?
Ach, ich weiß auch nicht.
Dein Bruder hat da gespielt, ne?
Ja, mein Bruder hat beim FC gespielt. Der war bei den Amateuren hat er, keine Ahnung, 2 oder 3 Jahre gespielt und dann auch ein Spiel, glaube ich, bei den Profis gemacht, hat er auch ganze Zeit trainiert. Ich weiß auch nicht, wieso das nie zum FC gereicht hat. Wahrscheinlich waren die Mannschaften, wo ich gespielt habe, einfach zu schlecht, deswegen hat es nie. keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber das hat auch damit zu tun, ich war in Wolfsburg 6 Jahre, da war ich happy und dann bin ich damals nach Leverkusen und in Leverkusen waren wir international, FC war so rauf und runter, wusste nicht genau wohin.
Hat sich nichts geändert.
Dann wechselst du ja nicht dahin und dann bin ich von Leverkusen wieder zu Schalke, wieder international gespielt und dann war das irgendwie nie so Thema. So, ich glaube, mal wurde mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Klar, als Kölner hätte es wahrscheinlich auch Sinn gemacht oder so. Klar, du wirst groß, unterstützt natürlich den FC, willst, dass das FC erste Liga spielt und mit alle Freunde, da kannten wir nur auch FC, FC, FC. Da haben wir die Spieler geguckt, natürlich als mein Bruder dann noch beim FC war, nochmal intensiver, auch die Amateure kennengelernt, die Jugend und die Profis. Aber als ich selber dann so aktiv war, war auch nie so in meinem Kopf, dass ich gesagt habe, boah, ich würde gern mal beim FC spielen oder so. Ich weiß auch nicht warum. Hat sich nie so ergeben. Ich glaube, weil mein Bruder wahrscheinlich selber nur ein Spiel gemacht hat, deswegen habe ich gesagt, ja, muss nicht sein. Vielleicht, wenn er mehr Spiele gemacht hat, hätte ich auch gesagt, okay, vielleicht wird das irgendwas mit dem FC.
Du hast eben gesagt, du hast dich dadurch abgehoben, dass du vom Kopf her irgendwie noch mehr reingegeben hast. Jetzt habe ich aber eine Sache über dich gelesen, dass du wegen ungenügendem Trainingseinsatz beim Schalke 04 einmal in die zweite Mannschaft musstest. Was war da los? Hast du keinen Bock?
Das ist ja immer so eine Sache. Der Trainer hat das, ich weiß gar nicht, ob der Trainer das gesagt hat. Ich glaube, der Trainer hat das, damals war Felix Magath Trainer, der hat das nie so in der Presse gesagt. Das war ein, ich glaube, die Presse hat das so interpretiert.
Dazu gemacht quasi, ja.
Genau, und es war ja nicht so, dass ich alleine runter musste. Wir waren drei Spieler, die runtergegangen sind. Es war so, die Mannschaft hat in Kaiserslautern gespielt. Ich war gar nicht im Kader. Die haben 5-0 verloren, sind Sonntag wiedergekommen. Wir hatten Training. Nach dem Training hieß es, du und du, ihr müsst in die zweite Mannschaft. Aber auch keine Begründung, nie mit uns geredet. Das stand dann einfach so im Raum und die Leute haben das so wahrgenommen. Aber klar, wenn der Trainer sagt, ey, du musst in die zweite Mannschaft oder du hast nicht gut trainiert, dann ist das so. Du kannst ja eh nichts machen.
Klar.
Du kannst es ja gar nicht beweisen. Wie willst du es beweisen? Du musst einfach dann sagen, so, okay. Am Anfang war ich natürlich angepisst, sauer. Will keiner gerne einfach in die zweite versetzt werden, besonders nicht, wenn du nicht weißt, warum. Weil dann kannst du auch nichts ändern. Ja, wenn du nicht weißt, wieso und so. Und wir Spieler sind dann runter und am Anfang waren wir sauer. Nachher haben wir das so mit Humor genommen. Damals war es echt kalt, hat geschneit und so. Und in der ersten, die durften vom Felix Magath durften keine Handschuhe anziehen, keine Mütze, war Verbot. Und wir drei waren bei der zweiten Mannschaft. Und wir haben dann extra so Handschuhe angezogen, Mütze, haben so gezeigt, so, hey, haben so extra an der Presse gezeigt, wir dürfen Handschuhe anziehen und so. Oder deswegen, aber war. In der Zeit war das dann, wir haben das dann so hingenommen, ne? Wir mussten dann gucken, wie geht's weiter? Lässt sich ausleihen? Bleibst du da und so? Und am Ende des Tages hat Felix Magath, der Trainer, der dann gesagt hat, okay, die Trainingsleistung, wie die Presse das sagt, hat nicht gestimmt, hat mich dann wieder zurückgeholt und wir haben dann Pokal-Halbfinale gegen Bayern München gespielt und ich habe von Anfang an gespielt.
Krass.
Da ist ja auch wieder eine Aussage, ne? So, du lässt ja keinen von Anfang an spielen in so einem wichtigen Spiel, den du nicht vertraust, wo du sagst, ey, der kann das wahrscheinlich doch leisten. Aber natürlich ist das auch Druck für mich dann, weil wenn ich nicht performe, dann heißt es, der hatte recht gehabt, dass er mich
stimmt.
So. Und wir haben da habe ich echt gut gespielt, wir haben 1-0 gewonnen und dann war die Sache auch dann wieder erledigt. Ich glaube, das ist so, sowas, was ich auch meine dann von deinem Kopf her. Du musst ja dann stark sein, du musst damit umgehen können, du musst sagen, okay, jetzt ist ready, jetzt muss ich performen. Und das, glaube ich, ist so der Unterschied von einem, der auch im Amateurbereich dann spielt, die dann ungeduldig sind, sauer sind, Stolz haben dann und sagen so, ach, scheiß auf den Trainer, ich gebe nicht mehr Gas, ey. Hoffentlich verlieren wir, dann schmeiß ihn raus oder so. Und das ist so, glaube ich, der Unterschied von hier und dann nochmal im Profibereich nach oben zu gehen.
Ich glaube, das lag an den Handschuhen und der Mütze.
Auf jeden Fall. Das hat mich auf jeden Fall
gestärkt.
Warm geschützt.
Genau.
Und so hatte ich mehr Energie nach, auch beim Spiel dann.
Voll. Ich habe dich eben schon gefragt, vermisst du es selber zu spielen? Oder gibt es nochmal, ich glaube, wir haben ja auch bei Köln ist cool einen Fragesticker gemacht. Ich glaube, Viktoria Köln, dritte Herren, hat gefragt, ob du nicht Interesse hättest.
Viktoria, dritte Herren von?
Köln.
Viktoria Köln?
Ja, dritte Herren hat gesagt, ob du nicht mal Bock hättest. Let's go.
Ja. Ich würde gerne noch spielen, aber ich habe kaputte Knie. Oder ein Knie, das nicht mehr so will, wie ich möchte. Ich habe da einen Knorpelschaden, Meniskus, beide sind nicht mehr da. Und wenn ich so gerade auslaufe, dann geht das. Aber wenn ich so wie beim Fußball die Bewegung rechts mache, abstoppe, links, dann habe ich nächsten Tag dickes Knie, Flüssigkeit drin. Deswegen vermeide ich das so wirklich zu spielen. Manchmal, wenn es dann doch ein bisschen kribbelt, dann versuche ich, dann mache ich. Und dann nächsten Tag denke ich immer so, warum hast du das gemacht? Wieso hörst du nicht auf deinen Körper? Aber grundsätzlich ich vermisse Fußballspielen jetzt nicht mehr so.
Zumindest nicht profimäßig.
Ja, genau, auf den Bereich so ganz oben. Wenn ich kicken würde, so Standfußball, das wäre noch drin, so, aber nicht mehr so.
Oder mit an den
einen vorbei, ja. Kinder so ein bisschen auch noch, aber auch bei Kindern, ne, musst du schon
auch Gas geben.
Ja, glaube ich.
Du musst Gas geben, musst aufpassen, die Grätschen und so. Da musst du dann immer aufpassen oder du musst aufpassen, dass du die nicht wegschubst oder so. Aber ja, Fußballspielen ist schon, ja, das habe ich mein ganzes Leben gemacht. Das vermisst du schon auf Art und Weise. Aber was ich dann wirklich vermisse, ist dann so die Kabine mit der Mannschaft, dieses Mannschaftsgefüge, 20 Spieler, 25 Spieler, Trainer, vor dem Training, eine Stunde vor dem Training da sein, Blödsinn quatschen. Was hast du gemacht? Was ist, wie war es das? Was war gestern? Was hast du gegessen? Boah, das war gut, ich war da. Das ist so das, was ich vermisse. So mit vielen Leuten sich austauschen ist das ja so.
Hast du dir ja quasi über einen anderen Kanal jetzt wieder in dein Leben geholt.
Ja, habe ich, aber es ist trotzdem anders. Es ist, glaube ich. Es ist, beim Fußball ist es so, ist ja wie eine Familie.
Mhm.
Die Familie kann schnell wechseln, aber es ist trotzdem wie eine Familie, wo du tagtäglich die Leute ja siehst, mehr als deine Freunde.
Mhm.
So, weil du jeden Tag, jeden Morgen irgendwie 2-3 Stunden seid ihr miteinander, verbringt miteinander. Wenn ihr dann wegfliegt, seid ihr sogar 2-3 Tage komplett miteinander und geht zusammen essen, Frühstück zusammen. Und das ist eine Verbundenheit, die zusammenschweißt. Aber sind dann natürlich 25 Spieler, mit dem einen mehr, mit dem anderen weniger.
Ja, ja, so, klar. Genau. Ich wollte gerade auf die Baller League hinaus.
Ja, ich weiß, aber Bolleck ist so...
Du bist nicht so intensiv mit den Jungs. Das
doch, wir sind schon intensiv, aber nicht indem wir uns sehen, indem wir eher WhatsApp schreiben.
Ja, ja, okay.
Weißt du,
ja, okay.
Das sind Amateurspieler, die in ganz Deutschland leben. Wir haben Spieler jetzt bei mir, bei Eintracht Spandau, haben wir jemanden, der kommt aus Stuttgart, der eine kommt aus Frankfurt, einige sind hier in Dortmund, der andere auch hier direkt NRW, aber verteilt.
Mhm.
Und wir spielen immer montags. Wir haben eigentlich keine Tage, wo wir trainieren. Eigentlich treffen wir uns nur montags und spielen.
Ja, das heißt, die haben dann Individualtraining oder spielen
die
noch
in anderen? Nein, die spielen ja alle noch in Vereine.
Ja.
Die spielen alle noch in Vereine. Nicht alle, einige sind auch vereinslos, die sind nicht aktiv, müssen sich selber irgendwie fit halten. Aber wir haben jetzt versucht, immer sonntags zu trainieren, sonntagabends und dann, dass wir Montag das Spiel haben. Aber dann, das ist ja auch eine Hürde, weil die sind ja noch auch Amateurkicker. Das bedeutet, die spielen Sonntag.
Ja.
Siehst du, die spielen Sonntag
ja.
Und dann nach ihrem Spiel reisen die an und deswegen treffen wir uns fürs Training erst um 20, 21 Uhr.
Krass.
Boah.
Also,
da bist du dann aber dabei.
Ja, bin ich dabei. Dann treffen wir uns, deswegen müssen wir das irgendwie schauen, wie wir das hinkriegen. Deswegen ist das so nicht so einfach. Deswegen sind wir schon in Kontakt, aber alles mit WhatsApp und so. Deswegen, das Zusammenschweißen ist dann wirklich immer montags bei den Spielen. Wenn du gewinnst, wenn du verlierst, also es ist dann natürlich nochmal sehr intensiv. Das Spiel ist 30 Minuten. Das ist eine Atmosphäre, die für diese Amateurspieler auch was Neues ist.
Mhm.
In der Halle sind 500 Leute. Spandau ist eh verrückt, Fans ohne Ende. Da ist immer Fans, da immer Action. Und damit musst du dann auch nochmal klarkommen. Sonst sind die, ich bin in einem Amateurverein, da kommen, keine Ahnung, 10, 20 Leute, einen großen Platz, keiner guckt und hier ist so, alle in der Halle machen Action, danach auf Social Media,
geht
hoch, rauf und runter, du warst gut, du warst super, du warst nicht so gut, das macht auch was mit dir, wenn da steht, ey, du warst nicht so gut, du warst selber, keiner redet über dich, warum dies und dann musst du damit auch erstmal klarkommen, dass du sagst, okay, boah, was ist das jetzt hier?
Voll. So. Ist ja das, was sich viele wünschen eigentlich. Ne?
Absolut. Deswegen ist es ja gut. Es ist eine Bühne für Amateurspieler, wo sie sich zeigen können, wo sie sich präsentieren können. Jetzt nicht unbedingt Profi zu werden, aber was anderes, wo sie auch Geld verdienen, gucken, wo die Reise hingeht. Ich glaube, da kann sogar noch mehr Geld rauskommen und es ist ein anderes Spielfeld. Aber auf jeden Fall ist eine Bühne für Amateurspieler, die sich, wo sie sich zeigen können.
Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du da das Team mit übernommen hast?
Grundsätzlich, bevor die Baller League gestartet ist, ich wusste, dass da was kommt.
Mhm.
Und mit der Baller League habe ich schon kommuniziert gehabt. Und dann Eintracht Spandau, die war fix, dass sie ein Team dort machen werden. Eintracht Spandau ist E-Sports eigentlich, kommt von E-Sports, haben schon ein Team, aber man muss so ein bisschen ausholen. Eintracht Spandau ist kein Verein. Doch, die haben das Die haben das sehr gut gemacht. Die haben das auf YouTube so getan, als wären die ein Verein, den es schon 100 Jahre gibt.
Mhm.
Aber alles mit viel Spaß, Augenzwinkern, ja. Und haben durch YouTube wirkliche Fans gewonnen. Aber nur mit E-Sport. Wirkliche Fans aus ganz Deutschland.
Ihr seid ja auch in der Baller League mit am lautesten.
Ganz genau, weil die natürlich wirkliche Fans haben.
Ja.
Und dadurch und durch die Baller League und dann war klar, dass sie auch in der Baller League mitmachen. Und dann haben die mich angesprochen und wir haben uns ausgetauscht. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich gern mit. Dann sind wir beide die Teammanager und ich mache den Trainer auch noch. Und das passt super, weil die da auch viel mit Humor machen, wir viel witzige Sachen machen, alle verrückt sind. Jetzt bei der Bolle, wir hatten den zweiten Spieltag, beim ersten Spieltag sind wir eingelaufen mit der bei der Europameisterschaft, die Saxophon spielt, der
André
eingelaufen.
Irgendwas.
Ja. Genau, mit 200 Fans eingelaufen vor dem Spiel. Und dann hat er schon Musik gespielt, als hätten wir schon 8-0 gewonnen. Und die waren am Feiern. Und irgendwann habe ich meine Spieler angeguckt, habe gesagt, Jungs, ey, geht euch warm machen. Sonst, ich habe das Gefühl gehabt, die feiern jetzt gleich mit. Und wir, aber wir müssen doch das Spiel gleich spielen. So.
Ja.
Und ja, und so welche Sachen machen wir. Und das ist schon witzig mit Eintracht Spandau. Und so bin ich dazu gekommen.
Wie kann ich mir dich als Trainer vorstellen, gerade wenn es dann vielleicht irgendwie nicht läuft oder man mitbekommt, irgendwie man kriegt da schlechte Kritik, kommen die Spieler auf dich zu und wollen da vielleicht Rat von dir haben?
Grundsätzlich bin ich als Trainer, glaube ich, streng, aber auch fair. Aber ich
dürfen Sie Handschuhe tragen?
Ein Glück ist es ja jetzt warm und nicht wie in der Halle.
Ja.
Und es ist zu warm in der Halle. Aber ja, ja, genau. Ja,
momentan, auch als Zuschauer.
Momentan ist es echt super heiß in der Halle. Aber ja, ja klar, die können immer zu mir kommen, nach Rat fragen, versucht die zu unterstützen. Jetzt nicht nur auch in Bezug auf Baller League, sondern grundsätzlich auch, wie die von ihren Vereinen, was sie da machen wollen, wie es weitergeht. Die einen, das sagen natürlich auch viele, die noch nie im Baller League gespielt haben. Wir haben neue Spieler dazu bekommen. Du hast gemerkt, im ersten Spieltag Nervosität, Stress, Angst und danach reden wir natürlich darüber und ich versuche denen dann diese Angst zu nehmen, diesen Stress zu nehmen, indem wir darüber reden, indem ich aber auch sage, dass sie Fehler machen dürfen, dass es alles okay ist, dass jeder Fehler macht und dann musst du natürlich psychologisch damit arbeiten und da versuchen wir wirklich eine Mannschaft zu werden, so dass ich da offen bin mit denen, dass sie jedes Mal auch mich anrufen können, wenn irgendwas ist. Natürlich ist es, ich glaube, am Anfang ist auch der Respekt da und die wissen noch nicht, kann ich mit dem über alles reden und desto mehr wir in den Austausch kommen, letztes Mal waren wir essen zusammen, glaube ich, wird es auch lockerer.
Du bist diese große Aufmerksamkeit ja gewohnt, auch medial. Erklär uns doch mal, wie kam dieser Chuck Norris-Vergleich?
Ja, das kam mit den Handschuhen. Ne? Das fing ja damit an, so dass wir dann wieder zurückgekommen sind, suspendiert, wieder zurückgekommen, DFB-Pokal, Halbfinale sehr gut gespielt, Champions League gespielt, ganz gut. Und dann in Interview haben die nachgefragt, ey, wie kommt es dazu, dass die Leistungen wieder so gut sind und so. Und dann habe ich so gesagt, so ja, nicht schlecht als Amateurspieler, so weil uns kurz raus war. Und das haben die Leute natürlich auch mit Humor genommen. Ich glaube, das fing alles auch mit Humor an. Und dann haben die Leute diese Chuck Norris-Sprüche mit meinem Namen ausgetauscht. Und dann ist der Zug irgendwann losgefahren. Und die Leute sind aufgesprungen, haben immer mehr und mehr gemacht. Und ich habe das dann irgendwann auch, bin mit aufgesprungen, habe das mit angefeuert. Und weil ich das geil fand, die Art und Weise, war ja nichts Schlimmes. Und so ist das entstanden einfach aus etwas, wo ich es nicht wusste und dann einfach mitgemacht habe. Und wie du schon sagst, heute kommen ab und zu auch bei der Bolle Leute auf mich zu, die, wie alt sind die? Die sind 30 oder so. Weil das ist ja jetzt ungefähr 15 Jahre her.
Ja, würde ich auch schätzen.
Ja, so. Und dann sagen die so, ey, ich bin mit dir aufgewachsen. Mit den Sprüchen und dies und das. Und ich so, boah, krass. Aber wenn ich die jetzt sehe, wie alt die sind und dann überlegst du, ja stimmt, das ist schon so lange her, die waren echt jung und haben das nochmal ganz anders gefühlt als ich und so, das ist schon geil.
Ja, vor allen Dingen so Facebook und bei mir damals noch, ich war ja dann noch jünger, SchülerVZ waren das dann ja. So Gruppen einfach mit
ja,
deinem
genau.
Namen.
Ja, ja, genau, genau.
Kannst du davon noch ein paar, weil ich habe mal meine drei Favoriten mitgenommen. Hans Sapai trinkt den Wasserhahn auf Ex, Hans Sapai schneidet das Messer mit dem Brot und Hans Sapai kann Drehtüren zuschlagen. Ja. Du hast doch sogar T-Shirts gedruckt dann damit.
Ja, ganz genau. Das ein T-Shirt mit Einspruch, das L steht für Gefahr.
Du bist doch in einem Podcast, oder nicht? Hattest du dann nicht irgendwie sowas gestartet?
Ja, nee, das L steht für Gefahr. Dann dadurch habe ich ja die Sendung gemacht, das T steht für Coach.
T steht für Coach.
Genau. Ah. Fing mit Tele 5 ein und dann
was war da der Inhalt? 1.
Ich bin zu Amateurmannschaften konnten sich bewerben und dass ich vorbeikomme, die trainiere für 2-3 Tage und ich dann der Coach am Wochenende bin. Und das habe ich 7 Jahre gemacht.
Ach was.
70 Mannschaften. Und war genial. Ich habe am Anfang nicht gedacht, dass ich habe gedacht, was soll ich jetzt ändern? Ne? Aber boah, jede Amateurmannschaft ist anders. Jede Mannschaft ist irgendwie cool. Und in so einer kurzen Zeit einen Effekt zu bringen, es hat funktioniert. So, es war nicht so, dass sie jetzt technisch besser waren, aber einfach schon die Art und Weise, wie wir spielen wollten, wie wir stehen wollten, dem beigebracht haben, die Mentalität einfach, dass wir aggressiver spielen wollten. Und das hat schon viel gebracht und habe ich auch selber, die haben viel mitgenommen, aber ich auch selber und habe gemerkt, wie du Leute ganz schnell bekommst, die dir dann auch glauben und beeinflussen kannst. Das war schon ganz gut.
Wie lange hast du das gemacht?
7 Jahre.
7 Jahre.
Krass. Von 13 bis 20. Ja, Wahnsinn.
Ist kurz vor Corona, genau.
Wir haben immer einen Blog für Promo auch drin, den wir unseren Gästen auch gerne bieten wollen. Dementsprechend, was hast du gerade zu bewerben, außer Border League gucken und Eintracht Spandau anfeuern?
Ich habe so viel zu bewerben. So viel. Nein, ich habe 2 Sachen, ja. Einmal mache ich einen Podcast. Ich bin Schwarzer in der bunten Welt. Mhm. Da mache ich einen Podcast, da rede ich mit Menschen über alles Mögliche, über Sport, über das Leben generell, über Rassismus. Es kommt immer auf den Menschen drauf an, was er gerade macht, was ich mache. Da habe ich jetzt mit Patrick Kodjo gesprochen, dem Bruder von Boris Kodjo, mit ein paar Spielern und so. Das ist so auch so ein, für mich so ein wichtiges Anliegen, so einfach den Leuten, ich glaube, das ist wichtig, dass die anderen Leute kennenlernen, dass man über Sachen redet und offen ist, weil heutzutage ist, wenn man sieht jemanden und dann steckt man den, ohne mal wirklich kennengelernt zu haben oder überhaupt geredet, steckst ihn erstmal in eine Schublade rein und dann bist du den wirklich dann wieder da aus dieser Schublade rausholst, da muss schon viel passieren, so. Und dann, ich glaube, einfach ein bisschen offener sein und nicht so schnell verurteilen die Leute, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, deswegen mache ich den Podcast. Und Nummer 2 ist, ich habe in Köln ein Unternehmen, das nennt sich Gangbild. Wir machen eine Ganganalyse.
Okay.
Am Ende gibt es Einlagen. Das ist entstanden durch, viele denken natürlich dann immer, ist nur was für Sportler, aber ist gar nicht für jeden etwas. Früher, als ich selber aktiv war, musste ich immer Einlagen tragen. Die haben mich immer irgendwo hingeschickt und ich habe die Einlagen immer so nach einer Woche weggeschmissen. Sie haben wehgetan, hat gezwickt, keine Ahnung. Ging nicht. Und dann, als meine Karriere vorbei war, bin ich auf die doofe Idee gekommen, Halbmarathon zu laufen.
Dafür trainiere ich auch gerade.
Genau. Dann musste jeden Tag laufen gehen und so. Und dann habe ich Achillessehnenreizung gekriegt und der hat so weh getan, hat immer gebrannt. Ich bin zum Arzt gegangen, der hat mir Spritzen gegeben, ist nicht weggegangen, Stoßwellentherapie, nicht weggegangen. Hat mein Bruder gesagt, geh doch nach München da zu Gangbild, Einlagen. Bin ich schon hingegangen, ich gesagt, ich kenne das so. Der so, nee, kennst du nicht. Der mir die Einlagen gegeben, nach einer Woche habe ich angezogen. Weg.
Krass.
Und da habe ich andere Leute auch noch hingeschickt, die alle begeistert. Und so ist es entstanden. Und da habe ich dann mit denen den Laden dann hier in Köln aufgemacht.
Geil.
Zeitpunkt vom Start war nicht so geil aufgemacht. 3 Monate später Corona. Okay, ja. So, aber jetzt super. Wir haben eine Kooperation mit der Polizei Köln, Polizei NRW, mit der Gewerkschaft da. Und wir haben Vereine, die kommen, Leute. Und das Geile ist immer, wenn einer kommt, wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda, der schickt dann Eltern, Bruder, ist, weil die das alle so gut finden, weil wir es doch ein bisschen anders machen als die normalen Einlagen und deswegen, und viele denken, die brauchen erst Einlagen immer, wenn sie Schmerzen haben. Das ist falsch, habe ich auch immer gedacht, muss schon vorher dich darum kümmern. Und das Problem an der Sache ist, guck mal, wir gehen alle zum Friseur, auch ich habe keine Haare, aber ich bin trotzdem zum Friseur, macht es schön und dies, aber jeden Tag stehen wir mit unseren Beinen auf Und dafür tun wir gar nicht, nicht mal halb so viel, ne? Wenn du sagst, du musst für deine Beine Geld ausgeben oder so, für deine Haare, dann gehst du zum Friseur, bezahlst du, machst du. Und das, da glaube ich, muss ein bisschen an Umdenken auch kommen, weil wir stehen so lange und die Probleme, die im Rücken kommen, Hüfte, Dings, Beine, kommen meistens von den Füßen. Das ist eine Kette von unten nach oben oder von oben nach unten mit den Zähnen. Und ja, und deswegen, da versuche ich die Leute zu unterstützen, weil viele lassen sich auch zu schnell operieren und da kann man aber auch viel versuchen, das erstmal zu umgehen, ja, auch mit Einlagen und ja, das sind so die Sachen, meine Projekte gerade.
Nice, das klingt sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben immer eine letzte Kategorie und zwar heißt die Köln verbessern und die hat die Prämisse, du hast jetzt die Möglichkeit, eine Sache sofort zu verändern in Köln. Was wäre das?
Köln schöner machen.
Wie?
Ich habe so das Gefühl, dass Köln sehr dreckig ist. So. Und da sind wir natürlich alle mit dran schuld und dem wir alle dabei helfen, es schöner zu machen, aufmerksamer zu sein in der Stadt, dass Köln sauberer ist, dass die Straßen sauberer sind, auch in die Stadt irgendwie mehr Grün bekommen und so. Das ist so ein Anliegen, so was ich habe, weil Köln ist bekannt von, dass die Menschen geil sind, dass du schnell Kontakt findest und sagen, die Leute sagen so, ja, aber Köln ist hässlich, so, ne, so, wenn du da hinkommst, so, weil ein bisschen so grau, so dreckig, ja, und so, und das würde ich mir so wünschen, aber das ist, glaube ich, das ist in unserer Hand von allen, die wir hier leben, dass wir bewusster damit umgehen, bewusster damit leben und nicht einfach die Papierstücke irgendwo hinschmeißen und einfach aufpassen, miteinander aufpassen, damit Kölner schöner einfach ist.
Voll, ich bin immer froh, wenn das jemand hier sagt. Vor allen Dingen merkt man das in der Kölnerstraße in Ehrenfeld. Da gibt es einfach Nachbarn, die zusammen da Girlanden aufhängen oder mal eine Blume pflanzen. Und das sind so Kleinigkeiten. Eben, ich glaube, da ist die Frequenz an Mülleimer noch höher. Das ist auch immer was ich, glaube ich, gerne an die Stadt appellieren würde. Einfach vielleicht einen höheren Abstand von Mülleimern.
Geringeren Abstand zwischen.
Achso, ja, genau. Danke. Damit man einfach da noch ein bisschen mehr unterstützt. Und genau, es sind dann so die kleinen Sachen, die dann eine Blume oder irgendwie mal eine Girlande oder sonst irgendwas, die das Stadtbild einfach verschönern. Man muss sagen, klar, geschichtlich ist einfach viel kaputt gegangen und da wurde sehr schnell viel hochgezogen. Aber ich glaube eben, wir haben das alle in der Hand, da so ein bisschen unser Herzblut, was wir ja nun mal für Köln alle haben, nochmal mit in das Stadtbild zu stecken.
Du sagst das. Es ist, ich glaube, wir haben noch so viel mehr Potenzial, deswegen steckt in Köln. Und da, wie du auch schon sagst, auch von der Stadt natürlich, von dem Müll, dass da auch schnellere Frequenz da ist, die Sachen dann auch wieder abzuholen und wegzutransportieren, dass es nicht so schlimm aussieht, dass da so viel Müll dann irgendwie liegt, aber auch die viel mehr Möglichkeiten haben, irgendwo Müll hinzulagern, ne, hinzutun und damit es nicht irgendwo überquillt und so. Und da, glaube ich, ist das so ein ich würde sagen, gehört alles dazu. Ne? Die Stadt muss viel tun. Wir Menschen, die hier leben, müssen mehr achtsam sein darauf. Und dann, wie du sagst, bisschen grün, schön, Blumen, das macht dann auch nochmal was aus. So, das, wenn jeder was macht, dann sieht das nochmal schön aus.
Das stimmt. Tut euch zusammen mit euren Nachbarn. Das
sind die kleinen Dinge im Leben.
Pflanzt ein paar Blümchen.
Ganz so. Genau.
Vielen Dank schon mal, dass du da warst. War mir eine große Freude, auch bei dieser Hitze. Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir jetzt gleich das Fenster aufreißen können. Allerletzte Frage. Woran hat es gelegen?
Dass der FC abgestiegen ist. Die waren einfach nicht so gut.
Da sagst du was. Vielen Dank.
Das stimmt. Danke, dass du da warst, Hans. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Köln ist cool, der Podcast. Eine Produktion in Zusammenarbeit mit Ihrli Studios.